Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Geboren am 22. Februar 1949 in Wien. Ein waschechter Österreicher. Ein ehemaliger Autorennfahrer, dafür ist er sicherlich am bekanntesten geworden, aber neben dem auch Unternehmer und Pilot. Er startete zwischen 1971 und 1985 in der Formel 1 und wurde in der Zeit dreimal Weltmeister. Im Gegensatz zu Typen wie Ayrton Senna oder Michael Schumacher zum Beispiel, war es für Niki Lauda nicht von Anfang an klar, dass er mal Rennfahrer wird. In seiner Familie hatte man eine spezielle Einstellung zum Thema Rennenfahren. Niki Lauda hatte extrem viel Talent. Auch wenn man versuchte, ihn auszubremsen in seinem Umfeld, so setzte sich sein Talent schließlich durch. Als 19-Jähriger wurde er bereits in seinem ersten Rennen, das er fuhr, in einem Bergrennen mit einem Mini Cooper S, Zweiter in seiner Klasse. Kurz darauf gewann er mit einem BMW das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Talent, geliehenes Geld und sehr, sehr viel Fleiß halfen ihm dabei, seinen großen Traum von der Formel 1 zu verwirklichen. Und dafür arbeitete er mehr als alle anderen. Von jetzt an war Niki Lauda nicht mehr zu bremsen. Sein Arbeitseifer, sein Einsatz, alles, was er rein investierte, zahlte sich aus. Ganz besonders sein Geschick, aus den Leuten in seinem Umfeld das Beste herauszuholen und sie zu motivieren, das Beste zu geben, machten ihn ganz, ganz schnell erfolgreich. Nach kürzester Zeit bekam er ein Cockpit angeboten bei Ferrari. Ferrari war damals schon das Unternehmen. Geld ohne Ende im Hintergrund, aber sie hatten eine Scheißkarre. Und Lauda kam dorthin und mit seiner Art, etwas derb, etwas direkt, hat er ihnen das auch sehr deutlich klar gemacht. Aber er führte das Team ganz, ganz schnell nach vorne. Er erreichte es in kürzester Zeit, dass sich nicht nur das Auto, sondern das ganze Team verbesserte. Und so durfte er die ersten Früchte auch sehr schnell ernten. Ein erster Höhepunkt: der Weltmeistertitel 1975. Es gibt extrem viele Rennfahrer. Ich meine, wenn ihr euch mal mit dem Thema beschäftigt, es ist Wahnsinn, wie viele Leute das versuchen, erfolgreich zu sein. Die Frage ist, was unterscheidet den Erfolgreichen vom Durchschnittsfahrer? Was braucht es, damit ein Rennfahrer wirklich Weltmeister werden kann? Der Dauerrivale von Niki Lauda, der James Hunt, um den es auch sehr viel in dem Film geht, der bringt es in einer kurzen Szene mal ganz, ganz knackig auf den Punkt. Was macht einen Rennfahrer zum Weltmeisterfahrer? Ja, das ist die Frage. Wenn es drauf ankommt, setzt er auch sein Leben aufs Spiel? Wenn man sich heute die Formel 1 anschaut, ist vieles anders geworden. Ein Restrisiko bleibt. Erst heute im Großen Preis von Ungarn gab es eine Gedenkminute für den verstorbenen Fahrer, den Bianchi. Und auch an diesem Wochenende gab es wieder einen schweren Unfall. Und doch ist es heute so, dass in der Formel 1 relativ wenig passiert. In der Zeit, als Niki Lauda fuhr, war es tatsächlich so, dass in jedem Jahr mindestens zwei Fahrer gestorben sind. Das Risiko, beim Fahren zu sterben, das war präsent, das war immer da. Weltmeisterfahrer sind bereit, für ihre Sache zu sterben. Niki Lauda war ein Analyst, ein Denker. Er hat gründlich abgewogen, was ist gut, was birgt welches Risiko, was kann er tun, was muss er tun. Er war nicht einfach ein emotionsgeladener Draufgänger, so wie der James Hunt, sondern er wusste schon, was er tut und hat klar nachgedacht. Wie Lauda tickt, wird besonders deutlich am 1. August 1976. Einer der schwersten Unfälle, die es in der Formel 1 jemals gegeben hat. Niki Lauda verbringt etwa 30 Sekunden bei 800 Grad Celsius. Es hatte damals schon feuerfeste Masken gegeben, die zu waren, aber er hat darauf verzichtet, weil man im Regen mit den anderen besser gesehen hat. Er wird mit massivsten Verbrennungen im Gesicht, am ganzen Körper und vor allem in der Lunge ins Krankenhaus gebracht. Dort erkennt man sofort, dass sie ihm nicht helfen können und er wird weitergeflogen in eine Verbrennungsklinik. Das Erste, was die Ärzte dort machen, sie rufen einen Priester und geben ihm die letzte Ölung. 42 Tage später sitzt Niki Lauda beim großen Preis von Italien wieder im Cockpit. Das Leben von Niki Lauda beinhaltet so ziemlich alles, was Hollywood braucht, um einen guten Streifen draus zu machen. Da ist Action drin, da ist Rivalität drinnen, da ist Spannung drin. Eine Megakrise in seinem Leben, selbst die hält ihn nicht auf. Er wird zum Held, er macht weiter. Unter größten Schmerzen, unter härtesten Bedingungen fährt er weiter. Gut. Ich muss sagen, bis dahin war der Film für mich okay, aber so völlig umgehauen hat er mich da noch nicht. Ich meine, ein ziemlich irrer Typ, eigentlich gewaltig durchgeknallt. Er hat Erfolg, er ist cool unterwegs, aber das sind viele andere auch. Und ich habe so gedacht, was ist jetzt wirklich so das Spezielle an ihm? Das Leben von Niki Lauda war zu 100% fokussiert auf Erfolg. Für ihn gab es nur diese Rivalität zu James Hunt und das Siegen müssen. Das war schon ein Zwang in ihm. Das war sein Lebensinhalt, sein Lebensziel. Alles für den Sieg. So heißt ja auch der Untertitel von diesem Film. Am 24. Oktober 1976 ging Niki Lauda trotz dieses unfassbaren Horrorcrashs als WM-Führender in das letzte Rennen der Saison. Er hatte die Möglichkeit, trotz dieser Saison Weltmeister zu werden. An der Stelle bekam der Film eine Dimension, die mich wirklich umgehauen hat. Erst dachte ich so, oh ja klar, Hollywood, jetzt machen wir noch so ein bisschen einen auf Liebesschnulze, so damit diese Komponente halt auch noch dazu kommt, neben der Action, damit der Film halt rund wird. Aber ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, über sein Leben einiges gelesen und es war tatsächlich genau so an diesem Tag. Niki Lauda hat den Sieg vor Augen, hat den Titel vor Augen und fährt raus. Nicht für sich selbst, für einen anderen, für seine Frau aus Liebe. Ich war lange Zeit ziemlich begeisterter Formel-1-Fan. Also schon so ein bisschen verrückt mit nachts aufstehen und Formel 1 gucken und so richtig voll dabei. Und ich habe einige von diesen Formel-1-Fahrern begleitet und bewundert. Und da waren Typen dabei wie Alain Prost, Ayrton Senna, Mika Häkkinen, Michael Schumacher, alles große Fahrer, echte Champions, teilweise mehr Titel als Niki Lauda. Aber Niki Lauda hat etwas gemacht, wovon ich glaube, dass keiner der anderen Fahrer dazu bereit gewesen wäre. Er hat es geschafft, auf sein Ego hinten anzustellen und für jemand anderen sein Lebensziel, seine Fokussierung aufzugeben. Und das hat mich echt begeistert. Als mir so im März, April rum Dietmar den Film empfohlen hat für die Serie, da habe ich ihm zunächst einfach geglaubt. Da habe ich gesagt, ja cool, wenn du sagst, ist gut, dann machen wir das, nehmen wir mit rein. Dann habe ich ihn angeschaut und ich war ein bisschen skeptisch. Ich habe gedacht, hey, ist das wirklich ein Film für unsere Kinoserie? In dieser Serie versuchen wir ja anhand von Filmen Bereiche unseres Lebens anzuschauen und was diese Filme auch über unser Leben und unser Glauben sagen können. Und je mehr ich mich beschäftigt habe mit diesem Film, habe ich gemerkt, hey, da steckt eine ganze Menge sogar dahinter, in vielen einzelnen Szenen. Aber ich möchte drei Punkte herausgreifen, die mich besonders angesprochen haben. Das erste, wofür setzt du dein Leben ein? Ich meine, ich finde das total krass, ja. Niki Lauda steht für etwas. Und zwar glasklar. Ob du jetzt Formel 1 Fan bist oder nicht, das sei mal völlig dahingestellt. Aber dieser Mann steht für etwas. Nehmen wir ein anderes krasses Beispiel. Ich weiß, er ist auch nicht so mega beliebt. Lothar Matthäus. Ja, der steht für 18-jährige, dunkelhaarige Frauen, weiß ich auch. Aber er steht auch für Fußball in seinem Leben. Und zwar klar und deutlich, fokussiert. Und ich habe mich gefragt, wie ist das bei dir und bei mir? Wenn wir mal 70, 80, 90 sind, gibt es dann etwas, wo die Leute sagen, ja, dafür stand er oder sie? In Johannes 10, Vers 10 sagt Jesus einen kurzen, extrem knackigen Satz. Er sagt, ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Leben in Fülle, habe ich früher gedacht, ja okay, volles Leben. Voller Terminkalender, viel Stress, danke Jesus, gut gemacht. Ich glaube, dass Jesus etwas anderes meint damit. Wenn er sagt, ich bin gekommen, damit du Leben in Fülle hast, dann geht es darum, dass Jesus möchte, dass du ein erfülltes Leben hast. Ein sinnhaftes Leben. Gefüllt mit Dingen, wofür es sich lohnt zu leben. Und Jesus sagt, das habe ich vor mit dir, so soll dein Leben laufen. Die Frage ist, womit füllst du dein Leben? Und ich möchte mal wegkommen von diesem ganzen Schicksalhaften. Nicht, wo treibt dich das Leben hin oder was machen die Leute mit dir, sondern womit füllst du aktiv dein Leben? Das zweite, was mir aufgefallen ist, Jesus fordert unsere volle Hingabe. Formel 1 Weltmeister wird man nicht, indem man einfach mitfährt. So von wegen olympisches Motto, dabei sein ist alles, vergiss es. Die Rennfahrer haben diesen Spruch geprägt, lieber tot als Zweiter. Ja, ist ein bisschen macho-mäßig, ein bisschen komisch, aber ich glaube, es ist etwas dran. Diese Leute geben mit voller Hingabe ihr Leben hin. Und Jesus sagt erstaunlicherweise, genau dasselbe erwartet er von seinen Nachfolgern. In Lukas 14 sagt er, wenn einer mit mir gehen will, so muss ich für ihn wichtiger sein als seine Eltern, seine Frau, seine Kinder, seine Geschwister, ja wichtiger als das eigene Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Ich finde das immer so theatralisch, wenn man so sagt, wow, ich gebe mein Leben hin. Ich meine, das sind Dimensionen, mal ganz ehrlich, wir können sie doch eh uns kaum vorstellen. Ja, wenn jemand sagt, ich gebe für Jesus mein Leben, die Wahrscheinlichkeit, dass du in Reutlingen gesteinigt wirst, weil du Jesus nachfolgst, ist relativ gering. Das wird dir zumindest so in diesem Jahr eher nicht passieren. Klar, es gibt Bereiche auf dieser Welt, da ist es so. Und doch glaube ich, dass Jesus genau das Leben hingeben, auch hier von uns fordert. Und zwar in dem Sinn, dass wir das, was so unser Fokus ist, unser Ziel, unser Plan, bereit sind aufzugeben und ihm zur Verfügung zu stellen. Und ich möchte das mal ganz breit fassen. Wenn Jesus von dir hier in Reutlingen möchte, dass du dich einbringst, dass du Zeit opferst, dass du dich in deine Gemeinde hineingibst, dass du einen Dienst übernimmst, dass du für deine Nachbarn da bist, dass du sie einlädst, dass du sie pflegst, dass du für sie einkaufst, was auch immer tust, bist du bereit, das zu tun? Und wenn Jesus zu dir kommt und sagt wirklich, weißt du was, ich will, dass du in den Irak gehst, dass du nach Syrien gehst, dass du mein Wort verkündest, ja, und du kannst dabei draufgehen. Wärst du bereit, das zu tun? Ich meine, lass uns nicht falsch verstehen. Bevor du nach Syrien gehst, red mal mit ein paar Freunden drüber. Da kann man auch was falsch verstehen, im Sinn von Gott fordert von mir. Aber die Frage ist, wenn Jesus dich wirklich aufruft und fordert, bist du bereit, alles zu geben? Das Dritte, was mir aufgefallen ist, Jesus war bereit zu verzichten. Jesus war bereit, auf Ruhm, auf Ehre, auf Glanz zu verzichten und einen Weg zu gehen, der total uncool war. Als ich diesen Schluss des Filmes gesehen habe, so mit seiner Frau und so, also erst war ich echt nicht so geflasht, muss ich wirklich sagen. Das war für mich schon so eher so der Touch, ja, so schnulzenmäßig, muss auch noch was rein in den Film. Und dann habe ich ihn wieder gesehen und wieder gesehen beim Schneiden. Und dann gab es eine Szene und die hat mich wirklich tief berührt. Niki Lauda fährt auf dieser Strecke, er hat nur Gischt vor Augen von dem Regen, er sieht eigentlich so gut wie nichts. So ein bisschen das Glühen noch vom Auspuff von dem Auto vor ihm. Und dann mitten in dieser Gischt drinnen erscheint auf einmal die Silhouette seiner Frau vor seinen Augen. Und er sieht seine Frau und handelt. In den letzten Tagen war es ja schon ein bisschen warm. Also eher richtig warm, heiß. Man hat geschwitzt wie Sau. Und ich habe gemerkt, hey, eigentlich ist dieses Wetter etwas, das nimmt uns ziemlich rein in ein biblisches Geschehen. Ich habe mir vorgestellt, wie war das wohl, als Jesus gekreuzigt wurde? Es war heiß, extrem heiß. Er ist gefoltert worden, er ist geschlagen worden. Er war am Schwitzen wie die Sau, er war am Bluten. Und er hing an diesem Kreuz. Und dann fingen ein paar Typen an zu lästern. Die sagen, hey, du Gottes Sohn. Hey, wenn du Gottes Sohn bist, dann komm runter. Dann ruft die Engel. Ganze Heerscharen werden kommen, werden dich vom Kreuz holen, werden dich runterbringen und das ganze Ding hier ist vorbei. Und stellt euch mal vor, Jesus hätte es gemacht. Hey, der wäre auch in die Geschichte eingegangen. Ich glaube, das wäre schon eine Riesensause gewesen. Jesus am Kreuz kommt wieder runter, zeigt den Römern mal so richtig, wo es lang geht. Eine Bombenstory, Hollywood wird sich mega freuen. Aber ich glaube, an diesem Kreuz ist etwas anderes passiert. Jesus hing dort in der Hitze des Tages. Er hatte Gischt vor Augen von Schweiß und Blut. Und in diesem Moment hat er eine Silhouette gesehen. Er hatte dich und mich vor Augen. Jesus hat dich gesehen und er hat eine Entscheidung getroffen. Er hat gehandelt. In Jesaja 53, Vers 5 heißt es, doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünde wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesus hatte dich und mich vor Augen. Und ich glaube, er hat noch etwas anderes gesehen. Jesus hat durch diesen Tod hindurchgeschaut. Und er hat gesehen, dahinter kommt noch etwas. Es gibt etwas, das größer ist als mein Verzicht, den ich jetzt gehe. Er hat gesehen, da kommt etwas, was größer ist als dieses Sterben, als dieses Leiden. Jesus wusste, wenn er da durchgeht, dann wartet der Sieg auf ihn in Ewigkeit. Und nicht nur für ihn, sondern für uns alle. Jesus gab alles für den Sieg. Jesus, und dafür danke ich dir. Danke, dass du den Mut hattest, diesen Schritt zu gehen. Danke, dass du uns vor Augen hattest und gesagt hast, wir sind es wert, dass du das durchleidest, dass du auf Ruhm und Ehre verzichtet hast, dass du dich zum Gespött gemacht hast für uns, dass du gelitten hast. Jesus, und ich bitte dich, dass wir von dir berührt werden. Ich bitte dich, dass wir dir ins Angesicht schauen und dass wir verstehen, wie viel wir dir wert waren. Ich möchte dich bitten, dass du in uns etwas anzündest, Jesus, dass wir in unserem Leben für etwas brennen. Ich möchte dich bitten, dass wir Ohren bekommen zu hören, dass wir erfahren, was es ist, wofür wir brennen sollen. Jesus, dass du unser Leben mit Sinn erfüllst. Und ich bete, dass wir herausfinden, wo unser Platz ist, wo du uns einsetzt. Hier in Reutlingen, in der Gemeinde oder irgendwo auf dieser Welt. Ich bitte dich, lass uns für dich brennen. Jesus, und ich bitte dich, lass uns erkennen, wie teuer der Preis war, wie viel wir dir wert waren. Danke, dass du alles gegeben hast, alles für den Sieg. Amen.
ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.